Hallo und herzlich willkommen. Stell dir mal vor, du nimmst einen Text, den jeder zu kennen glaubt. Sagen wir die Schöpfungsgeschichte oder die 10 Gebote. Und anstatt ihn als Antwort zu lesen, behandelst du ihn als eine einzige riesige Frage. Genau das ist die Methode, die wir uns heute anschauen. Die Quelle, die du uns geschickt hast, ist ein Buch. Es heißt Die Bibel als Frage von einem Autor, der nennt sich Joplin. Und es tut etwas verblüffend Einfaches und zugleich Radikales. Es verwandelt diese vielleicht einflussreichsten Texte der westlichen Welt in einen Dialog, in dem du die entscheidende Rolle spielst.
Exakt. Es ist im Grunde eine Umkehrung der gewohnten Leserrichtung. Normalerweise gehen wir an solche Texte ran mit der Erwartung, eine Wahrheit zu bekommen, eine Lehre, eben eine Antwort.
Ja, klar.
Diese Quelle aber argumentiert, dass viele Glaubenssätze ursprünglich mal Antworten waren. Antworten auf längst vergessene, oft vieldeutige Fragen. Die Methode des Buches ist also, ja, wie eine Art archäologischer Versuch, diese ursprünglichen Fragen wieder freizulegen und sie uns heute neu zu stellen.
Okay, es geht also darum, vom passiven Empfänger zum aktiven Gesprächspartner zu werden.
Genau darum geht's. Packen wir das mal aus. Der Autor beschreibt im Vorwort seine ganz persönliche Herangehensweise. Und das hat mich sofort gepackt. Er schreibt:
Vor Jahren habe ich mir angewöhnt, Bücher als Frage zu lesen. Teilweise mit einem Fragezeichen hinter jedem einzelnen Wort. Was herauskommt, ist manchmal Bestätigung, häufig Zweifel, Ablehnung, aber immer wieder ein neuer Blick auf alte Texte.
Das ist ja im Grunde eine Anleitung zum kritischen Denken. Die kann man ja auf alles anwenden, nicht nur auf heilige Schriften. Absolut, das ist die bewusste Entscheidung, nicht nach Bestätigung zu suchen, sondern nach Anstößen. Die Perspektive verschiebt sich dadurch fundamental.
Weg von.
Weg von der Frage, was sagt mir der Text? Hinzu, welche Frage stellt mir der Text? Das ist der entscheidende Schritt.
Aber mal ehrlich, läuft man da nicht auch Gefahr, alles zu zerreden? Ich meine, manchmal braucht man doch auch klare Ansagen, eine feste Orientierung und nicht nur dieses ewige Hinterfragen, das einen am Ende vielleicht völlig ratlos zurücklässt.
Ja, das ist ein total wichtiger Einwand.
Genau.
Die Quelle argumentiert aber nicht für eine beliebige Relativierung. Es geht nicht darum zu sagen, alles sei egal. Im Gegenteil, indem du gezwungen wirst, die Fragen für dich selbst zu beantworten, entsteht eine viel tiefere, eine viel persönlichere Form der Orientierung.
Ah, okay.
Sie ist nicht mehr von außen übernommen, sondern von innen erarbeitet. Du musst eine eigene Position entwickeln, weil dir eben keine fertige mehr angeboten wird. Das ist anstrengender, klar, aber am Ende auch tragfähiger.
Verstanden. Und diese Anstrengung beginnt im Buch wirklich sofort. Also direkt auf der ersten Seite bei der Schöpfungsgeschichte. Es fängt nicht mit dem bekannten Satz "Im Anfang schuf Gott" an, sondern es knallt dir als Leser direkt die Frage hin. Am Anfang war was? Das Wort? Der Satz? Die Frage? Die Propaganda?
Wow.
Puh, gerade die letzte Option, Propaganda, ist natürlich eine ziemliche Provokation.
Und genau das soll sie sein. Sie soll diese Selbstverständlichkeit aufbrechen, mit der man den Text oft liest. Sie zwingt dich sofort zu einer Entscheidung. Lese ich das als göttliche Offenbarung, als Mythos, als literarischen Text oder eben als, ja, politisch-religiöses Statement mit einer bestimmten Absicht? Dein Lesemodus wird sofort aktiviert. Und dann kommt eine Frage, die mich wirklich gestoppt hat. Zum berühmten Satz: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild. Das Buch fragt ganz schlicht: Zu wem sprach Gott? Lasst uns Menschen machen.
Und das stoppt einen wirklich. Meine erste, so instinktive Antwort wäre zu den Engeln. Aber woher nehme ich das eigentlich? Steht das da oder ist das nur kulturelles Gepäck, das ich mit mir rumschleppe?
Genau das ist der Punkt, den die Quelle aufmacht. Der Text selbst lässt es ja völlig offen.
Stimmt.
Und diese Offenheit, die durch die Frage erst bewusst wird, die zwingt einen, über das eigene Gottesbild nachzudenken. Ist das ein monarchischer Gott, der Befehle gibt? Oder ist es ein Gott im Dialog, vielleicht mit himmlischen Mächten oder sogar mit sich selbst? Ist Gott eine Gemeinschaft? Die Frage öffnet einen riesigen Raum für Interpretationen, den die dogmatische Antwort, er sprach zu den Engeln, sofort wieder zumacht.
Und dieser Raum wird dann genutzt, um uns direkt ins Heute zu katapultieren. Also es geht nicht nur um theologische Gedankenspiele. Das Buch fragt dann, Wie gehen wir mit der Erde um? Besitzen Pflanzen und Tiere auch eine unantastbare Würde? Da merkt man, die Quelle will den alten Text nicht historisch sezieren, sondern ihn als Spiegel für unsere Gegenwart nutzen.
Exakt. Die Schöpfungsgeschichte wird zu einer Anfrage an unsere Verantwortung im 21. Jahrhundert. Und das fasst die Quelle dann in einer wirklich zentralen Frage zusammen, die das ganze Projekt durchzieht.
Und die wäre?
Muss alles wahr sein, damit wir daraus erkennen können? Hier wird unterschieden zwischen historischer Faktizität und existenzieller Wahrheit. Es geht nicht darum, ob die Welt wirklich in 7 Tagen erschaffen wurde.
Sondern?
Sondern es geht darum, ob uns diese Geschichte etwas Wesentliches über die Welt, über uns und unsere Rolle darin sagen kann.
Also es geht nicht um die Wahrheit eines Protokolls, sondern um die Wahrhaftigkeit einer Einsicht. Und dieser Gedanke, dass es nicht die eine wörtliche Wahrheit geben muss, das wird bei den 10 Geboten ja nochmal ganz anders auf die Spitze getrieben. Ich dachte immer, die sind in Stein gemeißelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Quelle zeigt ja, selbst das ist nicht so einfach.
Das ist für viele eine wirklich überraschende Erkenntnis. Das Buch stellt 4 verschiedene Fassungen der 10 Gebote nebeneinander.
4. Ja, die Version aus der Lutherbibel, aus dem evangelischen Katechismus, dem katholischen und die aus der Einheitsübersetzung. Und wenn man die direkt vergleicht, merkt man, die sind nicht identisch. Moment mal, das heißt, es gibt nicht die eine offizielle Liste. Das allein ist ja schon eine riesige Erkenntnis für mich. Aber was sind das für Unterschiede? Ein klassisches Beispiel, das die Quelle da hervorhebt, ist das Bilderverbot. Du sollst dir kein Bildnis machen.
Mhm.
In der lutherischen und reformierten Tradition ist das ein eigenständiges, sehr wichtiges 2. Gebot. Das prägt ja auch die leeren, schmucklosen Kirchen.
Klar.
In der katholischen Tradition hingegen wird dieses Verbot oft als Teil des 1. Gebots verstanden, keine anderen Götter neben mir zu haben. Es ist in der Zählung also nicht eigenständig.
Und deswegen die Bilderpracht in katholischen Kirchen. Genau. Das ist theologisch dann kein Problem. Und das zeigt eben perfekt, wie selbst ein so fundamentaler Text immer schon durch eine lange Geschichte der Interpretation geformt ist.
Das ist ein starkes Beispiel. Und diese Erkenntnis, dass es schon immer verschiedene Lesarten gab, nutzt das Buch dann als Einladung, die Gebote für heute neu zu befragen. Beim Gebot »Du sollst nicht töten« werden dann die ganz schweren Fragen gestellt. Soll nie getötet werden? Gibt es Ausnahmen? Gewaltbereite Diktaturen? Selbstverteidigung? Ist Krieg Massenmord? Puh.
Da gibt es keine einfachen Ja-Nein-Antworten mehr.
Nein.
Und genau das ist der Zweck. Die Fragen sollen die moralischen Grauzonen ausleuchten, in denen wir uns im echten Leben halt bewegen. Es geht darum, das einfache Verbot in ein komplexes ethisches Dilemma zu verwandeln, dem man sich stellen muss.
Besonders spannend fand ich das beim Gebot gegen das Begehren. Das klingt ja erstmal altbacken. Aber die Fragen machen es hochaktuell.
Wie meinst du?
Naja, ich musste sofort an Instagram denken, an Social Media generell. Der ganze Algorithmus ist ja darauf ausgelegt, Begehren zu wecken, nach dem Leben der anderen, den Dingen der anderen, dem Aussehen der anderen.
Ein perfektes Beispiel. Und die Quelle bleibt ja auch nicht bei der reinen Verbotslogik stehen, sondern bohrt tiefer. Sie stellt eine fast schon philosophische Frage.
Und zwar?
Fangen wir erst an, Mensch zu sein, wenn wir aufhören, wie Tiere zu handeln. Das hebt die ganze Debatte auf eine andere Ebene. Es geht nicht mehr nur darum, dem Nachbarn sein Auto nicht zu neiden. Es geht um die grundlegende Frage: Was unterscheidet uns von einem reinen Triebwesen? Ist es unsere Fähigkeit, unsere Gier, unser Verlangen zu zügeln und bewusst zu gestalten? Und am Ende von diesem Kapitel stellt das Buch die Frage nach einem möglichen Hauptgebot unserer Zeit. Der Vorschlag, der zur Diskussion gestellt wird, lautet: Du sollst nicht gierig sein.
Das fasst ja unglaublich viel zusammen. Vom Neid auf den Nachbarn über die Mechanismen des Kapitalismus bis hin zur Klimakrise, die ja im Grunde auch eine Folge von kollektiver Gier ist.
Genau. Es ist der Versuch, die Essenz von mehreren Geboten in eine einzige, hochrelevante, moderne Maxime zu übersetzen. Und wieder wird es als Frage formuliert, nicht als neues Gebot. Es ist ein Vorschlag zum Nachdenken, keine neue Dogmatik.
Und von diesen fundamentalen Regeln des Alten Testaments springt die Quelle dann zur Bergpredigt im Neuen Testament. Und da wird dieser Fokus auf die innere Haltung ja nochmal radikal auf die Spitze getrieben, oder?
Ja, absolut. Die Bergpredigt ist quasi die Radikalisierung der Ethik. Jesus stellt den alten Gesetzen ja immer wieder seine Verschärfung gegenüber.
Dieses "Ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch"?
Genau, der Fokus verlagert sich fast vollständig von der äußeren Tat auf die innere Haltung, auf den Gedanken, der Tat vorausgeht. Das berühmteste Beispiel ist wohl, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Also die Tat allein ist nicht mehr der Maßstab, sondern schon die Absicht, der Gedanke. Und genau hier hakt die Quelle ein und stellt die bohrenden Fragen, die das für unser Leben heute bedeuten. Gehen wir in Gedanken fremd? Welche Gedanken befreien uns, zugelassene oder verhinderte Gedanken? Es geht um eine Art Hygiene des Geistes. Es wird die unbequeme Frage aufgeworfen, ob wir wirklich Herr unserer inneren Welt sind oder ob wir, ja, von unseren Impulsen, Fantasien und Gedanken beherrscht werden.
Das Gleiche gilt für diese, ja, fast schon unmenschliche Aufforderung zur Feindesliebe. Das sagt sich so leicht, aber im echten Leben, wenn man persönlich verletzt oder betrogen wurde oder wenn man an politische Konflikte denkt, ist dieser Anspruch nicht eine totale Überforderung? Ist das überhaupt machbar oder nur ein schöner, naiver Gedanke? Das ist die entscheidende Frage, die Quelle uns stellen lässt. Und sie macht die Radikalität dieses Anspruchs spürbar, indem sie fragt, was ist Feindesliebe? Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben?
Mhm. Diese Frage entlarvt, wie sehr unser normales Denken auf Gegenseitigkeit und Nutzen basiert. Wir lieben die, die uns zurücklieben. Wir sind nett zu denen, die nett zu uns sind. Die Feindesliebe fordert, diesen Kreislauf aus Aktion und Reaktion zu durchbrechen. Es geht vielleicht weniger um ein warmes Gefühl für den Feind, als um die bewusste Entscheidung, die Spirale von Hass und Rache nicht fortzusetzen. Aber ja, es bleibt eine radikale, fast übermenschliche Forderung. Was mir in dem Abschnitt auch aufgefallen ist, ist die ständige Betonung des Verborgenen gegenüber dem Öffentlichen. Ob es ums Beten geht, Fasten oder Almosen geben, immer wieder heißt es, tu es nicht vor den Leuten, um gesehen zu werden.
Das ist ja eine direkte Kritik an unserer heutigen Performance-Kultur, wo alles für die Öffentlichkeit, für Likes und Anerkennung inszeniert wird. Absolut. Die Quelle arbeitet durch ihre Fragen genau diesen Punkt heraus. Ist dein Handeln authentisch oder ist es eine Show? Die zentralen Fragen sind immer, tust du das für dich, für dein Gewissen, für Gott oder tust du es für das Publikum?
Die entscheidenden Dinge, so die Botschaft der Bergpredigt, geschehen im Kämmerlein, im Verborgenen, im Herzen, nicht auf der Bühne der sozialen Anerkennung. Und das ist eine Botschaft, die im Zeitalter von Social Media wahrscheinlich relevanter ist als je zuvor. So, was bedeutet das jetzt alles? Wenn wir das mal zusammenfassen. Wir haben gesehen, wie diese Methode des konsequenten Fragens diese fundamentalen Texte völlig neu beleuchtet und zugänglich macht.
Am Ende ist die Bibel als Frage vielleicht weniger ein Buch über die Bibel, als vielmehr ein Handbuch zur Kunst des Hinterfragens. Ein Werkzeug, das man auf jeden Text anwenden kann, der mit einem gewissen Wahrheitsanspruch daherkommt.
Das ist der Kern. Der rote Faden, der sich durch die gesamte Quelle zieht, ist die Suche nach persönlicher Orientierung. Und die Kernaussage, die aus dieser Methode folgt, ist: Wir finden diese Orientierung nicht in fertigen, dogmatischen Antworten, die wir einfach übernehmen. Wir finden sie im Prozess des Suchens, des Fragens, des Ringens und ja, auch des Zweifelns.
Mhm.
In einer Welt, die uns mit Informationen und vermeintlichen Gewissheiten überschwemmt, ist vielleicht nicht das Wissen die größte Fähigkeit, sondern die Kompetenz, die richtigen, die entscheidenden Fragen zu stellen.
Und mit diesem Gedanken möchten wir dich mit einer letzten Frage aus dem Buch entlassen, die du für dich weiterdenken kannst. Der Autor stellt das Gedankenspiel auf, welche Bücher man auf eine einsame Insel mitnehmen würde, um dort eine neue, unbefleckte Gesellschaft zu gründen. Wir wollen das für dich ein wenig abwandeln. Wenn du das nächste Mal auf einen Text, eine Aussage oder eine Idee stößt, die als unumstößliche Wahrheit präsentiert wird, sei es in der Politik, in den Nachrichten oder in einem gut gemeinten Ratschlag, welche eine Frage würdest du als allererstes stellen, um diesen Wahrheitsanspruch aufzubrechen und seinen wahren Kern für dich freizulegen?